große Menschen würden ja mehr Schlaf brauchen. Das war mir jetzt neu. Aber Leute über 1,90 können uns ja mal schreiben, ob sie auch 9 bis 11 Stunden brauchen. Und ja, und was ist eigentlich mit Leuten unter 1,60? Kommen die dann mit 5 Stunden aus? Fragen über Fragen. Naja.
Es gibt Zuschauerinnen und Zuschauer, die haben über die Chatfunktion auf Sportdeutschland TV schon gefragt, wann unsere erste Folge Crosscourt zu den US Open 2024 rauskommt. Und wir machen das wie immer. Eine Folge in Woche 1, eine Folge in Woche 2 und eine Folge nach den Finals. Und heute bei dieser ersten Folge ist natürlich Stefan Schnürle auch wieder mit am Start. Hi Stefan.
Hi Dennis und auch hallo an alle da draußen.
Wir haben nur 3 deutsche Spielerinnen bzw. Spieler in Runde 2. Da schauen wir später nochmal drauf. Einige erwarten wilde US Open in diesem Jahr. Du auch?
Ja, ich habe das öfter gehört, dass einige hier tatsächlich erwarten. Also gerade auch bei den Herren, wo man es ja nicht immer unbedingt davon ausgehen kann. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel, muss ich sagen. Auch bei den Frauen sehe ich einen engen Favoritenkreis von maximal 4 bis 6 Spielerinnen. Da kommen wir später sicher noch dazu. Bei den Herren finde ich schon, dass man wieder diskutieren kann, ob wir bei 3, 4 Schluss machen. Also ich sehe da nicht viel mehr, die wirklich ins Finale kommen können. Ich verstehe, wo einige herkommen. Klar, Alcaraz hat eine schmerzhafte Niederlage bei Olympia wegstecken müssen, vielleicht die schmerzhafteste seiner Karriere. Ist es nicht gewohnt, solch große Finals zu verlieren? Hatte dann in Cincinnati auch nicht gut gespielt und war da sehr emotional auch aufgekratzt und angekratzt gegen Monfils. Ja. Trotzdem dürfen wir halt nicht vergessen, was Grand Slams von anderen Turnieren, auch Olympia, unterscheidet. Es ist Best of 5. Und speziell Alcaraz und Djokovic sind da halt nochmal 10-mal schwerer zu schlagen. Also bei Alcaraz ist der Unterschied sogar am krassesten. Best of 3 ist seine Siegquote in dem Jahr nicht mal bei 70%. Bei Best of 5 steigt sie halt auf über 90%, was krass ist. Und wir haben es in dem Jahr auch mehrmals gesehen. Er hätte auch French Open und Wimbledon, da hätte er insgesamt 3 Matches verloren, wenn wir Best of 3 gespielt hätten. Da kannst du ihn schon mal schlagen. Aber Best of 5, ihn niederzuringen, auch körperlich, ist so schwierig. Und wie gesagt, das ist halt ein Grund, warum ich schon glaube, dass wir da auch wieder die großen Namen am Ende sehen werden im Finale. Jannik Sinner muss man mal gucken. Apropos, da würde ich jetzt fast vorschlagen, dass wir direkt damit anfangen, da jetzt in Runde 1 auch noch nicht die Mega-Sensation dabei war. Ich meine, Tsitsipas, Rune sind später auch noch Thema, aber für mich ist das gerade keine Mega-Sensation. So traurig es klingen mag, da würde ich dann doch erst mit der Nachricht der 2 positiven Tests von Sinner anfangen, die ja jetzt erst bekannt wurden, als der Freispruch verkündet wurde, was schon ungewöhnlich ist. Lass uns doch gern da mal starten, oder was meinst du?
Ja, müssen wir machen. Um das Thema kommen wir nicht so richtig drum herum. Heute ist der 28. August. Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist oder ein Nachteil, denn jetzt haben natürlich schon einige darüber berichtet. Das ist das Thema, das dominierende Thema momentan in der Tenniswelt. Vielleicht ist es auch ein Vorteil. Wir konnten uns da so ein bisschen einlesen, das Ganze nochmal aufarbeiten. Wir wollen versuchen, das nochmal hier mit reinzugeben. Es soll jetzt nicht episch lang werden, aber dieser Fall ist natürlich relativ komplex. Erstmal vielleicht so ein paar allgemeine Eckpunkte. Also Jannik Sinner ist im März 2-mal auf das Steroid Clostebol getestet worden. Das steht auf der Verbotsliste der Weltantidopingagentur. Das ist die WADA, hört man ja immer mal wieder, falls ihr euch fragt. Abkürzung WADA, Weltantidopingagentur. Da steht es also auf der Liste drauf. Er hat das jetzt monatelang mit sich rumgetragen, durfte aber weiterspielen. Niemand wusste das, dass es dieses Verfahren da im Hintergrund irgendwie gibt. Ist auch ein Ding, finde ich, dass das ja nicht irgendwie anderweitig rausgekommen ist. Vielleicht erstmal grundsätzlich, Stefan, wie überrascht oder vielleicht sogar geschockt warst du davon, als du das gehört hast?
Überrascht, definitiv sehr überrascht, weil völlig unabhängig von Doping ist Jannik Sinner wohl der Letzte aus den Top 10, den ich unter Verdacht habe, wenn mir irgendjemand sagen würde, hey, es gibt gerade einen Aufschrei um einen Topspieler. Muss aber auch sagen, also selbst bevor ich jetzt die genaue Erklärung und alles gelesen habe, war ich jetzt nicht gleich völlig geschockt und fassungslos, weil wir reden hier immer noch von einem Profisport, bei dem es um irre viel Geld geht. Und völlig losgelöst vom Fall Sinner gilt da für mich immer, traue immer jedem alles zu. Ich glaube alles in allem was schon dran, dass es sauberen Profisport gibt und eine Mehrheit auch sauber ist, was vielleicht sogar naiv ist. Aber meine oberste Regel ist dann doch, für einen Profisportler nicht deine Hand ins Feuer legen, du kennst sie ja doch nicht alle persönlich. Mhm. Und du könntest mir jetzt auch komplette Top 50 der Weltrangliste vorlesen und fragen, ob ich von irgendeinem sogar Dopinggeständnis schockiert wäre. Du würdest 50 Mal die gleiche Antwort erhalten. Und bevor ich zu meinen ersten Gedanken zum Fall Sinner komme, eins vorweg nur, was ich auch, glaube ich, auch wichtig zu sagen, ich bin kein Doping-Experte noch Spezialist für Dopingfälle. Ich habe auch nicht Sportmedizin oder Pharmazie studiert. Hilft auch nicht immer, wie wir im Fall von Beispiel von Sinners Fitnesscoach ja gesehen haben. Das wollte ich trotzdem vorweg schicken, weil ich habe mich seitdem durchaus intensiver mit dem Fall auch auseinandergesetzt, habe Meinungen von Experten in und außerhalb der Tennisbubble mir angehört, verschiedene Begründungen durchgelesen und auch ein Großteil wirklich dieses 33-seitigen Berichts der ITIA rund um das Urteil da wirklich durchgelesen. Also ich glaube, ich habe mir ein bestmögliches Bild zu machen versucht, um eben nicht auch nur nach Sympathie hier gehen zu müssen, wie wir es teilweise auch an anderer Stelle gesehen haben. Deswegen, es bleibt am Ende trotzdem ehrlicherweise eine Frage des Glaubens, nicht des Wissens. Wissen kann es nur wirklich Sinners Team selbst. Aber wir haben uns ja auch überlegt, ein bisschen aufzuteilen, damit ich hier nicht durchschwafel. Deswegen, Dennis, vielleicht kannst du ganz grob mal die Timeline skizzieren, weil es vielleicht auch nicht alle so im Kopf haben, bevor ich meine Gedanken da weitere äußere.
Ja, aber erstmal schon sehr gut und interessant, was du gesagt hast. Eine Frage der Sympathie, das schwingt natürlich bei Jannik Sinner dann auch immer mit. Man denkt immer automatisch, Mensch, das ist doch der nette Kerl von nebenan, die Nummer eins der Welt, der macht doch sowas vielleicht nicht unbedingt. Aber ja, du hast völlig recht, wirklich wissen kann man es nie. Dann lass uns das genauso machen. Ich rahme das hier nochmal ein bisschen ein und dann gebe ich nochmal wieder an dich zurück und dann kannst du das Ganze noch etwas mehr vertiefen, weil, hast du schon gesagt, also 33 Seiten, das ist ja schon insgesamt ziemlich intensiv. Also am 10. und 18. März wurde Jannik Sinner beim Turnier in Indian Wells zweimal positiv getestet. Daraufhin ist er von der Tennis Integrity Agency, das ist die ITIA, informiert worden und vorläufig gesperrt worden, also intern. Das ist ja dann auch alles nicht nach außen gedrungen. Das Team Sinner hat dann versucht, sofort dagegen vorzugehen und ist auf das Argument Kontaminierung gegangen oder hat dafür plädiert. Also, dass es dann keine bewusste, aktive Einnahme einer solchen Substanz gewesen ist. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer schon mal wieder gehört. Die Substanz ist irgendwie in den Körper gekommen. Das Wort Kontaminierung fällt da relativ häufig. Das Verfahren lief dann eine ganze Zeit und das Ergebnis ist dann jetzt erst im August veröffentlicht worden und die Version von Jannik Sinner ist, du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, Fitnesscoach, Physiotherapeut, also da sind Personen mit involviert gewesen. Der Physiotherapeut Naldi, der soll sich beim Griff in eine Tasche an einem Skalpell geschnitten haben. Es gibt sogar auch Fotos, die beweisen, dass er da am kleinen Finger einen kleinen Verband gehabt hat, also man spricht da von einer kleinen Schnittwunde. Und um diese Wunde zu behandeln, hat der Fitnesscoach, der sich wohl grundsätzlich sehr gut auskennt und eben auch diverse, ja, hat das, ich weiß nicht, ob es Pharmazie war, vielleicht kannst du es gleich noch sagen, hat auf jeden Fall
studiert. Genau, er ist ein zertifizierter Pharmazeut, habe ich gelesen.
Genau, das ist ja auch noch vielleicht wichtig dafür. Der hat dann empfohlen, ein Spray anzuwenden, das Trofodermin heißt. Übrigens in der Apotheke in Italien ist sowas frei erhältlich, um diese Wunde, nachdem ein paar Tage der Verband da drauf gewesen ist, damit zu behandeln. Und Naldi, dieser Physiotherapeut, hat das wohl täglich genutzt und hat Jannik Sinner dann im Laufe der Zeit zwischen dem 5. und dem 13. März massiert, ohne Handschuhe. Er hat dabei keine Handschuhe getragen und dann ist es eben zu diesen Tests gekommen am 10. März und am 18. März. Ja, das ist vielleicht mal so ganz grob. Wir haben das Ende der Geschichte natürlich auch die Pressekonferenz von Jannik Sinner vor seiner ersten Runde bei den US Open. Da hat er auch nochmal erklärt, wie das für ihn alles gewesen ist, dass man da sofort nachgefragt hat, auch nach den positiven Tests. Intern auch, wie kann es dazu gekommen sein? Und dann war das denen eigentlich relativ schnell klar. Und das hat man dann wiederum den offiziellen Behörden, hätte ich jetzt fast gesagt, dann mitgeteilt. Und so ist das Ganze dann erstmal verlaufen. Ich hoffe, ich habe es grob richtig umrissen. Deine Gedanken zu dem Fall interessieren mich sehr.
Ja, also unabhängig davon, ob man da jetzt alles glaubt, die Story des Sinners-Teams ist natürlich insofern gut, dass du jetzt keine irgendwie großen Löcher reinschlagen kannst. Also man kann, kommen wir vielleicht später auch noch dazu, bei ein, zwei Dingen schon die Augenbraue hochziehen, aber es gibt jetzt nichts in der Erklärung, wo du irgendwie klar widerlegen kannst. Du hast das mit dem Spray erwähnt auch, was da in Italien frei erhältlich ist, rezeptfrei. Daher gibt es dort auch mehr Fälle, Clusterbowl. Soll aber nicht heißen, dass alle versehentlich passieren, automatisch. Natürlich macht diese leichte Zugänglichkeit auch die Trickserei ein bisschen leichter. Der Hersteller hat ja extra einen fetten Doping-Hinweis auf die Verpackung platziert. Nur natürlich kann den Sinners Fitness-Coach Ferreira auch gesehen haben und sich nichts dabei gedacht haben. Man erfährt im Bericht der ITIA nicht genau, wofür er das Spray gekauft hat. Aber wenn man den Erklärungen kauft, was glaubt, war es jetzt nicht für Sinner gedacht, sondern kam eben durch die unglückliche Umstände in dessen Körper. Genau, du hast auch schon gesagt, am Ende hat Sinners Physio Naldi das Spray benutzt für die Wunde am Finger. Genau, da war auf jeden Fall ein Verband auch, das hat man in alten Matches gesehen, bereits auch vor dem Tag des positiven Tests war da ein Verband zu sehen, auch wenn der dann zwischendurch irgendwie weg war und dann wieder aufgetaucht ist an einem Tag, also es war irgendwie eine langsam verheilende Schnittwunde offenbar. Was in der Öffentlichkeit eine große Rolle gespielt hat, wo ich jetzt kurz drauf eingehen wollte, war eben die Menge, die dann auch bei Sinner gefunden wurde. Da hat mich ein bisschen gewundert, dass viele offenbar ein abgeschlossenes Studium in dem Bereich haben, weil gleich alle genau wussten, dass 121 Piktogramm pro Milliliter ja ganz, ganz wenig wäre. Das war beim ersten Test, beim zweiten Test, der ja dann auch, ich glaube, 8 Tage später war es positiv, waren es 122 Piktogramm pro Millimeter. Ich habe das anfangs nicht beurteilen können, ob das viel oder wenig ist. Da hat Sinners Team auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, dass so ein bisschen diese, je nach Größenordnung, dann auch viele Nullen vor dem Komma in den Vordergrund zu rücken. Und ich sage jetzt auch im Nachhinein zu Recht, weil ich habe da schon ein bisschen nachrecherchiert. Und wie es der Zufall will, bin ich eben auch neben Tennis Wintersport-Fan. Und da gab es ja diesen Fall Therese Johaug, eine der besten Langläuferinnen der Geschichte. Der ist viel ähnlicher als fast alle anderen Fälle. Also diese ist wegen Clostebol dann für 18 Monate gesperrt worden. Und die Erklärung damals lautete, dass der Mannschaftsarzt der Norweger Johaug zur Behandlung eines Sonnenbrands auf der Lippe dieses Spray gekauft hat. Oder da war es, glaube ich, eine Creme, aber auch Trofodermin. Auch mit dem Hinweis auf der Verpackung. Und was es halt so spannend macht für den Fall Sinner, Johaugs Wert lag da bei 13 Nanogramm pro Milliliter. Klingt auch erstmal recht wenig, aber wenn du die gleiche Größenordnung anwendest, sind dann auch Nullen vorm Komma. Aber es ist ein rund 150 Mal höherer Wert als bei Sinner. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied, der mich dazu neigen lässt, auch dieser Theorie mit der versehentlichen Kontaminierung zu folgen. Natürlich ist mir aber auch bewusst, dass ein Dopingsünder auch versuchen würde, den Wert so niedrig wie möglich zu halten. Und es ist ja wohl so, dass so Cremesprays, glaubt man, den Doping-Experten gut geeignet sind, damit es nicht lang nachweisbar ist. Trotzdem ist die Zahl mit vergleichbaren Fällen schon extrem niedrig und ich möchte irgendwie ans Gute glauben. Aber klar, wie schon gesagt, einen hundertprozentigen Beweis kriegen wir für das eine oder das andere nicht.
Also du sagst grundsätzlich, du kannst der Erklärung an sich folgen. Ich finde auch die Geschichte, die man da so hört, wie sie sich jetzt aufbaut und so, das kann alles auch ein wirklich ganz blöder Zufall sein, aber das ist eben irgendwie immer so das Blöde, dass man das nicht so richtig abschließend beurteilen kann. Gibt es denn bei dir auch Dinge, die dich stutzig machen bei dem Ganzen?
Ja, definitiv. Also gab es auch, als ich die Erklärung oder die 33 Seiten durchgelesen habe, gab es durchaus Momente, wo ich ein wenig schmunzelte und dachte, klar. Also da geht es jetzt weniger darum, dass ich deswegen die ganze Geschichte an sich anzweifle, sondern einfach nur bestimmte Details der Abläufe. Also ein Beispiel, Sinner soll, als er den Wundverband von Naldi entdeckt hat, extra gezielt nachgefragt haben, ob dieser irgendwas verwendet hat, um die Wunde zu behandeln. Klar, ein Profi mag vorsichtiger sein als unser eins, das ist schon klar, aber trotzdem war dieser Satz halt für den völligen Freispruch durchaus wichtig und er wirkt zumindest auf den ersten Blick so, als wäre er von einem verdammt guten Anwaltsteam platziert worden. Er wird es in Zukunft vielleicht auch machen nach dem Vorfall, das kann schon sein, aber dass Sinner sich in dem Moment darüber Gedanken machte, wie Naldi seine Wunde behandelt hat, von der er wirklich 10 Sekunden vorher noch gar nichts wusste und die er durch den Verband, den er damals auch trug, teilweise gar nicht sehen konnte. Also kann natürlich passiert sein. Für mein Gefühl liest sich ein bisschen zu perfekt, um wahr zu sein. Aber für mich, also der entscheidende Unterschied ist ja, warum der Satz so wichtig ist für das Urteil. Für mich und mein Blick auf den Fall aber gar keine Rolle spielt, ist, dass Sinner die Verantwortung für das Team trägt und auch für die Art des kompletten Freispruchs beweisen muss, dass ihm keine Nachlässigkeit vorgeworfen werden kann und er alles Mögliche getan hat, um zu verhindern, dass was Verbotenes in seinen Körper gelangt. Und dass er da sogar Naldi gefragt hat, wohl, ob er die Wunde mit irgendwas behandelt hat, was der da damals sogar wahrheitsgemäß mit Nein noch beantwortet hatte, das hilft Sinner. Für mein persönliches Empfinden, ob Sinner jetzt was Unrechtes getan hat, spielt es aber keine Rolle, ob Sinner jetzt die Frage gestellt hat. Mir ist halt wichtig, ob er wusste, dass was Verbotenes in seinen Körper gelangt. Und nicht, ob er jetzt beim Anblicken von so einem kleinen Wundverband direkt daran gedacht hat, dass es ja irgendwo Salben gibt, die Clostebol beinhalten. Mhm. Und andere zweite Sache ist noch, können sich Fitnesstrainer und Physio von Sinner, die eigentlich absolute Vollprofis sind, wie gesagt, absolute Experten, ich will da gar nichts Schlechtes sagen grundsätzlich, aber hier wirklich so doof angestellt haben. Also es steht ja auch im ITIA-Report, dass das eine Diskrepanz bei den Aussagen der beiden gibt, ob Ferrara, der da das Spray gekauft hat und Sinaldi ja nach dieser Schnittwunde empfohlen hat, diesem auch noch eine Anti-Doping-Warnung mitgegeben hat. Dass sich Dari Aussagen unterscheiden, spricht ja schon fast dafür, dass diese These an sich stimmt, weil es eben nicht alles perfekt abgesprochen wurde. Trotzdem muss Naldi ja bei unterschiedlichen Aussagen wirklich derjenige gewesen sein, der gesagt hat, okay, er hat von Ferrara keine Warnung enthalten. Ja, das wäre schon fahrlässig, aber wenn Ferreira sich über das Clostebol tatsächlich bewusst war und es trotzdem dem Kollegen empfohlen hat, wie seine Aussage war, er wusste, dass dieser Naldi super engen Kontakt mit Sinner hat und auch, dass der in der Regel ohne Handschuhe massiert hat. Und bei Sinner kommt ja noch was hinzu, das dürfen wir nicht vergessen. Er leidet ja wohl an so einer schuppenflechteähnelten Hautkrankheit, die bei Sinner zu großem Juckreiz, speziell an Füßen und Rücken führt. Und das sorgt halt wiederum dafür, dass Sinner oft aufgekratzte Stellen, also viele kleine Wunden am Körper hat. Und durch die soll ja auch die Kontamination erfolgt sein. Also ein schwieriges Wort. Und wenn es so ist, dann wussten ja beide um die Hautkrankheit. Also, und dass Naldi dann trotzdem, ich kann es sonst verstehen, aber wirklich unter den Umständen lieber ohne Handschuhe rumknetet, obwohl er eine eigene Wunde am Körper hat, und dann noch laut Eigenerklärung nicht mal wusste, ob er sich nach Benutzen des Sprays die Hände gewaschen hat. Das finde ich dann schon wild. Und das ist wirklich schon Risiko da mit Wunde auf Wunde und alles. Also das finde ich völlig unabhängig von dem Spray wirklich bizarr. Und das Ferreira, du hattest es am Anfang angesprochen, steht auch im Bericht der ITIA, auch noch extra angestellt worden war, um ihn und also Sinner und sein Team bei Anti-Doping-Fragen zu beraten, weil er eben diese Rolle hat und diese Expertise erworben hat in der Vergangenheit. Das ist dann schon irgendwie der Höhepunkt auf dem Ganzen. Daher finde ich es zwar einerseits immer brutal, ich mag es auch nicht, wenn Leute wegen eines Fehlers direkt entlassen werden an sich. Wir machen alle Fehler, auch dumme Fehler. Wie gesagt, ich will da auch gar keinen Stein aus dem Glashaus werfen. Nur, ich glaube, Sinner hatte ja keine andere Option, als die Trennung der beiden zu verkünden. Weil, klar, wenn sie sich nur geopfert haben, was ich nicht glaube, dann würden sie sicher anderweitig entschädigt werden. Falls sie aber wirklich so aberwitzig unachtsam waren, dann muss Sinner diesen Schritt machen, weil die Wolke umgibt ihn sonst ständig, wenn er die beiden irgendwie im Team behält. Und der hat ja auch selbst gesagt, was ich verstehen kann, das macht es dann auch schwer zu vertrauen.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
So, und jetzt sind wir doch alle mal ganz gut abgeholt worden. Respekt an dich, du hast dich da wirklich intensiv eingelesen. Ich finde es wirklich auch erstaunlich, wie sehr man da heutzutage aufpassen muss, aber du hast natürlich völlig recht. Eigentlich gibt es dann ja die Experten dafür, die den Spielern vielleicht diese Gedanken dann auch abnehmen sollen und wenn dann genau da ein Fehler passiert, ja, das ist natürlich dann alles nicht ganz so gut und deswegen ist es dann, wie du schon gesagt hast, dann auch zu der Trennung gekommen. Jetzt ist das natürlich im Spielerkreis überhaupt nicht gut angekommen. Da haben sich direkt einige gemeldet, auch über Social Media. Da geht es natürlich um Ungleichbehandlung. Wenn der eine so behandelt wird, muss der andere dann doch eigentlich auch so behandelt werden. Hast du da Verständnis für dieses Beben, was danach entstanden ist?
Ja, also alles in allem auf jeden Fall, weil eine der größten Fragen ist natürlich, warum ist es so lange ein Geheimnis geblieben? Also Aufklärung, Sinnas Anwaltsteam hat eben am Tag der Benachrichtigung der positiven Probe direkt reagiert und es auch geschafft, diese vorläufige Sperre aufzuheben, da sie eben auch sofort eine genaue Erklärung hatten, nicht sofort, aber relativ gesehen, was vorgefallen war. Das haben sie relativ schnell begründen können. Das ist bei Simona Halep oder auch anderen Fällen eben nicht so gewesen. Das hat Sinners Team geschafft, auch nach dem zweiten positiven Test. Deshalb hat er weiterspielen dürfen und das ist auch alles so lang geheim geblieben eben. Man findet meiner Meinung nach auch keine ganz klare Anweisung, wie das zu lösen ist bei der ITIA. Da gibt es ein bisschen ältere Erklärungen, die da im Netz kursieren. Meine persönliche Vermutung ist, dass ich kann mir vorstellen, dass die ITIA eben, klar, die hat vor kurzem erst diesen vermeintlich stärkeren Fall bei Halep durch das Kass-Urteil in aller Öffentlichkeit ziemlich krachend verloren. Ähnliches wollte die mit Sicherheit nicht nochmal riskieren und da hatte auch von deren Seite gab es, glaube ich, daher kein Interesse, dieses Urteil, also irgendwie diese Sperre jetzt zu früh öffentlich werden zu lassen, bevor dann wieder alles umgeworfen wird. Sie haben teils auch überspitzt gesagt gegen ihre eigenen Leute gekämpft, also zwei von Sinners Anwälten waren in der Vergangenheit auch schon für die ITIA tätig. Also man sieht, wer das Geld hat, der kann sich auch die besten Experten leisten, das ist nichts Neues. Was halt eben ein bisschen kritisiert wird, was ich verstehen kann, ist diese inkonstante Handhabe von Dopingfällen im Tennis. Aber auch da ist Sonderbehandlung an sich ist im Tennis nichts Neues. Also das sind wir jetzt schon länger gewöhnt. Das gab es während Corona bei den Australian 2021, erinnere ich, als die Topstars alle irgendwie eine eigene Riesenunterkunft mit Fitnesscenter erhielten und der Rest war irgendwie eingepfercht im Hotels oder so und hatte da Ausgangssperren. Man sieht es bei den Ansetzungen von Topstars, die da ihre Wünsche hinterlegen dürfen und oft befolgt werden. Also ich verstehe gut, dass Profis, die ähnliche Fälle hatten und nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten, sich ungerecht behandelt fühlen. Das ist aber natürlich nicht Sinners Schuld. Dass er seine Möglichkeiten nutzt, ist klar. Man muss auch vorsichtig sein, welche Fälle man vergleicht. Halep zum Beispiel wurde ja anders als Sinner nicht mal völlig freigesprochen, weil sie hatte eben eine gewisse Maß an Schuld oder Fahrlässigkeit für die Verstöße. Und es gibt den Fall der damals Nummer 350 der Welt, Marco Bortolotti aus Italien, bei dem war es ja sehr ähnlich mit Klosterboul, der wurde da auch positiv getestet, ging auch nicht durch die Öffentlichkeit und der wurde dann auch nach einigen Monaten freigesprochen. Also es gibt solche Fälle, man muss nicht immer viel Geld haben, aber klar, für das eine Positivbeispiel bei Bortolotti gibt es natürlich auch zahlreiche Gegenbeispiele und diese fehlende Einheitlichkeit ist natürlich ein großes Problem. Ich persönlich zweifle nur daran, dass sich schnell was ändern wird, weil diese unterschiedliche Behandlung im Tennis einfach tief verwurzelt ist. Und was Bortolotti aber auch sagte, für Sinner auch befürchtet, sind halt mögliche Imageschäden. Da müssen wir mal abwarten. Es wird jetzt wirklich spannend zu sehen sein, wie die Kollegen mit ihm umgehen. Mancher hat sich da ja schon auch deutlicher positioniert.
Du meinst wahrscheinlich zum Beispiel Nick Kyrgios. Also Sinner hat natürlich da über Social Media schon auch einiges jetzt abbekommen. Und das ist wirklich jetzt eine spannende Frage, weil nochmal, dieser nette Kerl von nebenan, der zu allen immer nett und freundlich ist, alle Fragen beantwortet und so weiter, da prasselt jetzt plötzlich was auf den einen. Und ich stelle mir da auch die Frage, wie geht er jetzt dann wohl damit um? Wie ist so sein, wie gefestigt ist er? Ich meine, er hat sich bei der US Open Pressekonferenz vor der ersten Runde dahingesetzt, hat am Anfang ein Statement dazu abgegeben, dann hat derjenige, der die Pressekonferenz geleitet, hat eigentlich gesagt, okay, keine weiteren Fragen zu dem Thema. Er hat sein Statement hier gemacht, aber dann waren natürlich alle gleich, kam so ein bisschen Unruhe rein. So, wir haben natürlich noch Fragen und die durften dann doch gestellt werden. Und Sinner hat die ganzen Fragen auch beantwortet und hat gesagt, naja, also ich für mich habe irgendwie nichts falsch gemacht und so weiter. Also diese erste Pressekonferenz hat er über die Bühne bekommen. Das war bestimmt auch nicht so leicht, sich dann da hinzusetzen. Aber trotzdem, die Frage jetzt für mich, und die gebe ich weiter an dich, glaubst du, dass er da jetzt irgendwie so Probleme bekommen könnte, so im Ansehen? Ich meine, die laufen sich da bei den Turnieren ständig über den Weg. Wie wird das jetzt wohl sein für ihn?
Ja, müssen wir mal schauen. Also Woche 1 von dem Grand Slam ist natürlich so viel Betrieb, da ist so ähnlich wie Kontakt, da sind ja dann noch 400 Leute immer da. Also Woche 2 ist es schon deutlich leerer, aber alle Spieler, die sich bisher ja negativ über Sinner ausgelassen haben, sind dann wahrscheinlich eh längst auf dem Rückflug. Shapovalov ist ja einer davon, der ist direkt in Runde 1 dann ausgeschieden. Man muss schon unterscheiden, vielen Spielern geht es ja auch darum, wieso dieser Fall anders behandelt wurde als andere. Also sie sind nicht sauer auf Sinner, sondern eher auf das System. Mhm. Klar, Kyrgios und Sandgren, das waren sicher Angriffe auf Sinner, aber kann man die noch als Tennisprofis zählen? Also versteht mich nicht falsch, man kann die Meinung von Kyrgios schon teilen, gar kein Problem. Ich finde ihn auch als Kommentator übrigens nicht schlecht. Aber auf Social Media kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Also inzwischen stürzt er sich da auf Infos von Pavici. Ich weiß nicht, wer den kennt, aber das ist unter anderem der, der der Welt beweisen wollte, dass das Wasserflaschenunfall von Djokovic da ein gezielter Anschlag der Elite auf den war. Also trotz Videobilder und Djokovic hat selbst gesagt, eindeutig Unfall. Also dem Kollegen kann man vielleicht aus Comedy-Gründen folgen, aber dessen Infos da irgendwie ungefiltert zu teilen, das ist schon ein bisschen, naja, also da sind wir schon im Bereich von gefährlichen Verschwörungstheorien unterwegs. Und Kyrgios, was ich auch noch anfügen wollte, hat den Breakpoint doch erzählt gehabt, dass er 2019 sogar Drogen genommen hat. Ein Jahr, in dem er wirklich ständig auf der Tour gespielt hat. Und egal, Kokain, was auch immer es gewesen sein mag, das war mit Sicherheit auch verboten. Also er darf natürlich trotzdem seine Meinung äußern, nur bitte versteht, wenn ich bei ihm immer so eine Portion Skepsis dabei habe, also da widme ich mich jetzt doch lieber so den relevanteren Spielern, also Alcaraz, Djokovic, Zverev, auch Medvedev, die haben sich bisher alle eigentlich ja, recht diplomatisch geäußert, natürlich das System ein bisschen hinterfragt, aber jetzt irgendwie kein frontaler Angriff auf Sinner gestartet, also Djokovic war sogar bei einem Essen mit dem, deswegen glaube ich nicht, dass Sinner da große Auswirkungen spüren wird in der Kabine. Ich weiß jetzt nicht, ob Sinner mehr darunter leidet, weil es öffentlich ist. Wenn ich ihm und seinem Team glaube, dann hat ihn das ja eher belastet, dass das alles noch offen war, was passiert mit dem Urteil und so weiter. Und er hatte Schlafprobleme und ja, und das hat ihn alles so belastet. Deswegen vielleicht befreit es ihn sogar, dass er jetzt freigesprochen ist und alle Bescheid wissen, keine Geheimnisse mehr. Klar, du hast es erwähnt, man kriegt mehr Fragen die Tage dazu, muss er sich, finde ich, auch stellen. Tennis schießt sich da ein bisschen selbst in den Fuß, du hast es erwähnt mit dem Moderator, der da direkt abbrechen wollte. Wir sind aber halt nicht in Nordkorea und so haben sich die Journalisten da zurecht gewehrt. Und Sinner hat ja dann auch wirklich absolut profimäßig sich bereit erklärt und da alle Fragen beantwortet. Und das war auch schlau, weil Sinner zählt zu den intelligenteren Profis. Der kann sich auf Englisch auch gut artikulieren. Und ich verstehe auch, dass man vielleicht Richtung Halbfinale dann irgendwann keine Lust mehr hat, da 20 Fragen zu beantworten. Aber jetzt vor dem Turnierstart war doch der ideale Zeitpunkt, da mal Selbststellung zu nehmen, seine Sicht der Dinge darzulegen. Und das hat er auch, finde ich, überzeugend gemacht.
So, und jetzt haben wir eine knappe halbe Stunde über das Thema gesprochen. Jetzt ist es, glaube ich, ein guter Moment, um dann wirklich auch mal sportlich zu werden. Das ist nämlich eine ganz gute Überleitung. Also diese Pressekonferenz, die er da gegeben hat, dann geht er ins Turnier rein und verliert erstmal den ersten Satz. Okay, das Match hat er dann doch noch relativ souverän nach hinten raus gewonnen gegen Mackenzie McDonald. Aber dann lass uns mal so ein bisschen sportlich draufschauen. Wie siehst du vielleicht ihn, also Jannik Sinner, vielleicht dann sogar auch im Vergleich zu Alcaraz und Djokovic? Wo stehen die drei gerade so aus deiner Sicht? Ich meine, die Draws sind ja auch raus, wir sind in der zweiten Runde, das kann man jetzt ja vielleicht mal so ganz grob so ein bisschen einordnen.
Ja klar, also ich fange dann gleich mit Sinner an, um das auch ein bisschen abzuschließen. Es war schon spannend zu sehen, wie das Publikum ihn empfangen würde. Also auf Twitter ging ein Video rum, wo es hieß, Sinner sei ausgebuht worden, Becker hat das auch erwähnt. Also vielleicht waren 5 Leute drunter, ich muss sagen, ich habe es nicht im Stream oder im Video hören können. Aber er wirkte im ersten Satz trotzdem ein bisschen noch neben der Spur. Ist jetzt aber auch nicht völlig ungewöhnlich für ihn, dass er mal so einen Satz, ja, wo nichts geht, hat. McDonald hat da auch stark gespielt, aber ja, nachdem er ihm das Break eigentlich im zweiten Satz zurückgeschenkt hat, McDonald, da war er ja auch schon mit Break vor, ist es dann nur noch in eine Richtung gegangen. Bei Sinner hat sich was gelöst und wir haben dann auch den Spieler gesehen, der, glaube ich, schon um den Titel mitspielen kann. Wir müssen die Hüfte beobachten, die ist ja schon seit Monaten ein kleines Problem bei ihm. War das auch stressbedingt? Löst sich das jetzt? Und dann die zweite Sache bei ihm ist noch, hatte ich in Wimbledon auch schon erwähnt, kann er ein Match gewinnen, was an 4 Stunden oder länger geht? Das ist ja so ein bisschen das, was er noch nicht geschafft hat. Und dann dazu noch in der Hitze, ja, teilweise Schwüle in New York. Da bin ich gespannt. Sein Jaw ist nicht so leicht. Ich finde ihn fast von den Top 3 den schwersten. Also Mickelson jetzt unorthodoxer Spielertyp. Vielleicht kann er damit Sinner einen Satz lang überraschen, aber große Chance gebe ich dem nicht. Und sonst mal schauen. Klar, Paul im Achtelfinale, Viertelfinale könnte mit Medvedev drohen. Muss man auch erstmal schauen, wie weit der kommt, aber das wäre natürlich Wimbledon Neuauflage. Und was halt wie fast immer der Fall ist, dass er und Alcaraz in einer Hälfte sind und Djokovic in der anderen. Das war jetzt, ich glaube, bis auf Australian Open in dem Jahr, da war ja Sinner bei Djokovic, sonst war das bei den letzten 5 Grand Slams immer so der Fall. Also mal sehen, ob wir das Duell wiedersehen. Alcaraz-Draw ist gut. Klar, Draper Runde 3 kann knifflig werden. Gibt auch einen Corder in seinem Achtel da. Aber ich glaube, über Best of 5, wie schon erwähnt, ist Alcaraz schwer zu stoppen. Er kann da eben auch mal ruhig bleiben, wenn er einen schwächeren Satz hinlegt. Das hat er jetzt in Runde 1 auch wieder unter Beweis gestellt. Da ist er im zweiten Satz von 4-3 mal ein bisschen, hat er ein bisschen die Linie verlassen. Aber ansonsten war es eine ordentliche Leistung gegen Li Tu und ja, kann darauf aufbauen. Also das reicht erstmal, war eine Bestätigung auch für alle, die irgendwie Zweifel hatten, ob dieses Umknicken im Training, was Alcaraz ja hatte, ein größeres Problem wäre. Das sieht alles gut aus. Und ähnliches gilt eigentlich für Djokovic. Der hatte ja Training mal abgebrochen gegen Rune wegen Rückenschmerzen. Gut, vielleicht war es auch das Spiel von Rune dieser Tage, was bei Djokovic Schmerzen auslöste. Aber Djokovic hat auch danach ja direkt gesagt, dass irgendwie nichts ist und man hat auch in der ersten Runde nichts gesehen. Also was mich nur ein bisschen wunderte, noch ganz kurz zu Djokovic, manche sagten, er könnte jetzt befreit ausspielen nach der Goldmedaille, was ihn noch gefährlicher machen würde. Und da frage ich mich schon, habt ihr Djokovic in den letzten 15 Jahren wirklich verfolgt? Also das ist sicher nicht, was ihn stärker macht. Also das war ja schon mal der Fall mit dem French Open Sieg, also den French Open Sieg hatte, dass er gefühlt alles jetzt erreicht hat und dann ist er erstmal ein großes Loch gefallen. Ich glaube schon, dass ihn antreibt, dass er es der Welt oder den Zweiflern, Kritikern zeigen muss. Und wenn Djokovic das Gefühl hat, er kann bei Grand Slams befreit ausspielen und schauen, was passiert, dann glaube ich, ist seine Karriere vorbei. Aber ich glaube schon, dass er da sehr wohl noch Dinge findet. Also jetzt ist es ja noch der 25. Slam zum Beispiel oder wie in Runde 1, das fand ich auch schon wieder so typisch fast, aber habe auch ein bisschen drüber geschmunzelt, als er vor dem Match gesagt hat, ja, Radu Albot hat ja seine beiden Brüder mal besiegt und er würde die jetzt gern rächen. Da dachte ich in dem Moment auch, hey, holt den Albot vom Court, das ist vorbei für ihn, das bringt nichts mehr. Nee, und über den Draw kann man geteilter Meinung sein, wir haben uns ja auch direkt ausgetauscht. Ich hätte ihn gern gegen Struff gesehen, wenngleich Chere ja vergangenes Jahr sogar mit 2 Sätzen gegen Djokovic in Führung gelegen war.
Genau.
Ich glaube trotzdem, dass ihn ein Serbe nicht bei einem Grand Slam besiegen kann. Popirin Runde 3 wäre cool. Der ist gut drauf, hat ihn in dem Jahr auch schon ein bisschen gefordert. Und klar, ich gucke so ein bisschen Chile auf so ein Achtelfinale mit einem der beiden US-Showmänner, Tiafoe oder Shelton. Das kann schon tricky werden. Ich glaube trotzdem, dass es schwer wird, um ihn auszubremsen vorher, weil Viertelfinale ist nur Rublev oder so. Der kann doch 100 Masters gewinnen, aber bei einem Grand Slam kriegt das halt dann doch nicht hin. Und ich glaube, dass Djokovic sich einfach freut, dass er nicht in der Hälfte von Sinner und Alcaraz ist, weil die Back-to-Back über Best of 5 zu schlagen, ist für ihn auch sehr schwer. Und klar, Zverev kann da gefährlich werden, aber da müssen wir halt auch mal abwarten.
Ja, genau, aber mit dem müssen wir jetzt weitermachen. Also erstmal sehr interessant, ne? Ich werfe dir einen so einen Brocken dann nochmal hin zu den dreien und dann geht's gleich los. Wir machen übrigens gleich auch noch ein kleines Power-Ranking, kennt ihr vielleicht schon von der letzten Folge, ist auch ganz interessant, wen du dir ausgesucht hast bei den Herren, deine 5 und bei den Damen. Und dann natürlich auch meine. Und jetzt müssen wir noch kurz über Zverev sprechen, wie gesagt, in der Hälfte von Novak Djokovic. Was traust du ihm zu? Ich meine, erste Runde, Lucky Loser Matera hat er da bekommen. Deutsches Duell zu Beginn, auch nicht ganz so einfach, ist aber in der Vergangenheit auch schon mal passiert. Kennt er auch, so sich dann da durchzuspielen, hat er dann ja auch ganz, ganz gut gemacht. Vielleicht hängt er aber auch noch ein bisschen was von seiner Gesundheit ab, denn der schleppt ja auch irgendwie gefühlt über einen längeren Zeitraum schon sowas mit sich rum.
Ja, also gefühlt immer in dem Jahr. Wir haben ja letztens damit aufgehört, dass ich ein wenig hinterfragte, ob er sich da auch immer so schlau verhält. Also kurz nach dem Check der Blutwerte ist er ja direkt wieder nach Montreal gereist. Wer braucht schon Pause? Mhm. Von mir aus nur die erste PK vorm Match hat dann begonnen mit, ich bin ein wenig krank. Da wäre die Nachfrage nochmal gewesen, warum spielst du dann? Weil zur Verwunderung aller ist der Husten durch die Matches nicht besser geworden und er hat dem Schiri während des Matches gegen Korda dann gesagt, dass er schlecht Luft bekommt. Er hat dann, ich möchte sagen, zum Glück verloren, weil so hat er dann eben ein bisschen Pause doch erhalten, um sich zu erholen und dann in Cincinnati auch wirklich gut zu spielen. Ich verstehe schon bei einem Grand Slam, dass du das da riskierst, aber bei solchen Turnieren frage ich mich schon, warum er das dann immer bereit ist und da nicht einfach mal rauszieht. Ich vermute halt, er hat noch diese Nummer 1 im Hinterkopf, weil vielleicht ist es sogar das realistischere Ziel als ein Grand Slam in zumindest naher Zukunft, weiß ich nicht. Er hat im Live-Ranking ist er jetzt gerade sogar auf Nummer 2, wenn wir jetzt die US Open-Punkte eben wegrechnen. Klar, Sinner kann jetzt bei den US Open nochmal Vorsprung ausbauen, hat danach natürlich sehr viel zu verteidigen. Alcaraz kann dann allerdings noch gut Punkte aufholen und mal schauen. Matera Match hast du angesprochen. Nicht allererste Sahne, fand ich aber auch nicht schlimm. Lieber so und dann steigern, als jetzt wieder die ersten drei Runden super und zum Topfavorit hier erklärt zu werden in Deutschland. Und dann, wenn die richtig guten Gegner kommen, ist der Stecker raus. Bisschen im Auge behalten die Tiebreak-Bilanz. Klar, der Verlorene gegen Matera jetzt geschenkt, aber seine Bilanz gegen die Topspieler macht da schon ein bisschen Sorgen. Also seit der Paris-Verletzung damals ist seine Tiebreak-Bilanz gegen Top-10-Spieler 3-15 und gegen seine richtigen Rivalen Sinner, Djokovic, Alcaraz und Medvedev sogar 0-11. Das ist schon ein bisschen, ja, macht Sorgen. Und vor allem für jemanden, der so einen überragenden Aufschlag wie er hat. Klar, seine absurd hohe Quote beim ersten Aufschlag, die er lange Zeit hatte in dem Jahr, ist ein bisschen weg. Also gegen Matera waren es, glaube ich, auch nicht mal ganz 60%, wo der erste kam. Da muss er schon wieder Richtung 70% gehen, sonst wird es schwer. Und ansonsten muss er noch seine Schlafprobleme lösen. Da fand ich Zverevs Erklärung, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ein bisschen kurios. Große Menschen würden ja mehr Schlaf brauchen. Das war mir jetzt neu. Aber Leute über 1,90 können uns ja mal schreiben, ob sie auch 9-11 Stunden brauchen. Und ja, und was ist eigentlich mit Leuten unter 1,60? Kommen die dann mit 5 Stunden aus? Fragen über Fragen. Naja, ich habe jetzt auch noch eine Frage an dich, weil du das Medvedev-Match gegen Lajovic ja kommentiert hast. Sag doch gerne mal kurz dazu was, welchen Eindruck hat der dir gemacht und kannst es dann gerne auch mit deinem Power-Ranking verbinden.
Ja, das mache ich gleich gerne. Ich meine, wir schmunzeln jetzt so ein bisschen über die Aussage, ne? Nachher ist das richtig aus irgendeinem Grund oder so. Und ich weiß es auch nicht. Aber das es war ist mir ein neu. Bisschen, ja, genau. Also es ist ein bisschen amüsant auf jeden Fall. Ja, Medvedev setzt sich durch gegen Lajovic in 4 Sätzen. Natürlich musst du den immer auf dem Zettel haben. Weißt du, der kommt auf den Court, wir kennen den ja auch. Der spielt erstmal den Ball rein eine gewisse Zeit und guckt sich an, was macht der Gegner. Dann kann er in gewissen Situationen aber auch anpassen, weiß genau, in welchen Momenten er mehr machen muss. Dann spielt er aber in dem Ballwechsel zwischendurch schnellere Bälle und dann wieder einen total langsam rein. Also du weißt nicht so richtig, was du von ihm bekommst. Das ist aber ja nun auch einfach sein Spielstil. Er macht seine Gegner mürbe und das hat er mit Lajovic eigentlich sehr gut gemacht. Nach hinten raus gewinnt er das relativ klar. Der könnte im Viertelfinale auf Sinner treffen. Form jetzt vor dem Turnier bei Medvedev war nicht ganz so gut. Aber wie gesagt, US Open, wir wissen, dass er da schon erfolgreich gewesen ist in der Vergangenheit. Irgendwo auf dem Zettel muss man den haben. Aber klar, ich mache gerne mein Power-Ranking. 5 sind für mich ja immer gefühlt die 4 Halbfinalisten und einer, so von meinem Verständnis her oder wo ich mir vorstellen könnte. Ich weiß, dass du das ein bisschen anders meinst, aber ist auch egal. Auf der Nummer 5 habe ich Ben Shelton. Letztes Jahr Halbfinale gespielt gegen Novak Djokovic. Könnte hier, hast du vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, auf Tiafoe treffen, könnte auf Novak Djokovic treffen. Das ist natürlich auch alles nicht so einfach, aber ich glaube, so einer der diese Bühne dann auch annehmen kann, der kann dann hier vielleicht auch performen, hat er uns ja letztes Jahr schon bewiesen. Ich mache direkt weiter, würde ich sagen. Ne?
Ja, gerne.
Ja, dann nehme ich auf der 4 Sascha Zverev. Der hat Kaspar Rüth da in seinem Viertel, Fritz Musetti, ja, Rune war da eigentlich noch drin, der ist raus. Ich denke schon, dass Zverev hier eine Möglichkeit hat, das Halbfinale grundsätzlich zu erreichen. Dann haben wir schon drüber gesprochen, möglicherweise Djokovic, muss man schauen. Dann habe ich auf 3 Jannik Sinner, natürlich mit dieser ganzen Vorgeschichte. Ich glaube nicht, dass es jetzt zum Titel reicht. Ich weiß nicht, wie einfach der das alles jetzt so wegsteckt. Da könnte es in der 4. Runde gegen Tommy Paul gehen. Bei so einem wie Paul in den USA könnte ich mir auch vorstellen, dass der da mal irgendwie einen rauslässt. Müssen wir schauen. Ich habe auf 2 Novak Djokovic, wenn er denn eben entweder Tiafoe oder Shelton übersteht, falls es dazu kommt, weil ich glaube schon, dass das ein Prüfstein sein kann. Ich glaube auch, dass diese 25 da schon etwas ist, was er gerne erreichen möchte. Das würde gut aussehen, das würde ihm gut zu Gesicht stehen, glaube ich. Wenn er das schafft, Tiafoe oder Shelton da zu besiegen, dann hätte er vielleicht Rublev im Viertelfinale, wobei man bei Rublev auch immer nicht so richtig weiß. Und dann möglicherweise Zverev. Und meine Nummer 1 ist Carlos Alcaraz. Auch wenn er in Cincinnati gegen Monfils verloren hat und unfassbar ausgerastet ist, das war ja für seine Verhältnisse wirklich total drüber. Aber ja, er hat es dann eben schon gezeigt, Grand Slam-mäßig. Er muss das uns jetzt, also mir zumindest, nicht, nicht nochmal wieder beweisen? Er hat es jetzt schon mehrfach getan, dass er dann so eine 14-tägige Reise dann auch annehmen kann und sich steigern kann. Ja, das sind meine fünf.
Ja, witzig, weil du hast ja jetzt vier Halbfinalisten und einen Achtelfinalist, weil Shelton kann nicht ins Viertelfinale kommen, wenn Djokovic gewinnt. Also ein bisschen von deiner ursprünglichen Regel abgewichen. Mit
vier Halbfinalisten. Ja, stimmt, hast recht. Ja, ja.
Deswegen schön, dass es bei mir sogar aufgehen kann diesmal. Haben wir mal getauscht. Weil ich fange auch an, ich finde, ja, also ich bin bei den fünf fast noch langweiliger unterwegs. Es ist halt bei den Herren ein bisschen klarer, finde ich. Wie, da setzt sich einfach ein Teil vom Rest ab. Ich habe jetzt an 5 auch Medvedev genommen, weil der Draw ihm einfach alle Optionen lässt. Tsitsipas und Felix Auger-Aliassime sind raus. Das waren die höchstgesetzten. Klar, gegen Kopoli Runde 3 würde ich gerne sehen. Das könnte knifflig werden. Aber sonst wirkt der Weg halt bis zum möglichen Viertelfinalduell mit Sinner relativ frei. Und ich würde gerne Absicherung haben, falls bei Sinner doch irgendwie mit Hüfte oder sonst was. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Deswegen Medvedev an 5. 4 Alexander Zverev auch. Draw fängt gut an, Rune ist in seinem Achtel auch schon raus. Ein wenig gucke ich wieder auf Musetti, der hat ihn ja bei Olympia auch geschlagen, wobei ich den schon auf Sand und Rasen stärker einschätze, aber insgesamt hat Zverev einen guten Draw. Mal schauen, wer dann wirklich im Viertelfinale kommt, da gibt es einige Kandidaten, aber eigentlich finde ich, ist Zverev Favorit aufs Halbfinale, wo dann wahrscheinlich Djokovic wartet, ja. Die Top 3, finde ich, kann man fast würfeln, aber ich habe bei Sinner 1-2 Fragen eben mehr, wie schon erwähnt. Man muss eben A sehen, wie steckt jetzt all das weg, den Trubel? B, was ist mit seiner Hüfte? Und C, wenn es tatsächlich so heiß bleibt, übersteht er halt dann wirklich, ja, schon womöglich 4 Stunden Matches mit Medvedev und dann Alcaraz back-to-back. Und dann bei 1 und 2. Also Alcaraz könnte ja tatsächlich French Open, Wimbledon und US Open in einem Kalenderjahr gewinnen. Das haben bisher nur Rod Laver und Rafael Nadal in der Open Era geschafft. Das wäre schon Wahnsinn. Djokovic andererseits so kurz nach der Erfüllung des großen Traums Olympia, dass er jetzt schon wieder den Tank so voll hat und dass er wieder über seine Grenzen gehen kann, ist auch irgendwie, ist echt schwierig. Aber komm, damit wir nicht absolut das Gleiche fast haben bei 1 bis 4, sage ich jetzt Alcaraz 2, Djokovic 1, aber ich kann ja nächste Woche nochmal switchen.
Okay.
Was ich noch erwähnen möchte, weil ich bin ich völlig bei dir, die US-Amerikaner, die sollte man ein bisschen im Blick behalten, also speziell Shelton oder Tiafoe, auch Paul, eventuell sogar Korda, wobei der muss mir bei einem Grand Slam erst noch zeigen, dass er die Nerven hat. Ich hoffe auf alle Fälle, dass es zur Neuauflage zwischen Shelton und Tiafoe kommt. Wäre Spektakel, glaube ich, garantiert. Tiafoe wird unbedingt Rache nehmen wollen. Aber ich sehe halt nicht, dass einer da irgendwie ins Finale erreichen kann, weil simpel runtergebrochen entscheidet sich im Tennis in der heutigen Zeit halt wirklich, wer ganz, ganz oben landet, ja, wie gut ist dein Return, deine Return-Qualitäten. Und die Top 5 ist da wirklich auch, also da gibt es so eine Statistik, auf 1 bis 5 platziert. Sie sind die besten Return-Spieler und vor allem Shelton hat da halt noch ein bisschen großen Nachholbedarf und ob er da seinen Ausschlag gegen die ganz Großen rettet, habe ich so meine Zweifel. Wer bei den Returns übrigens auch nicht gut abschneidet, was vielleicht auch eine Erklärung ist, was gerade mit ihnen los ist, sind Rune und Tsitsipas.
Ja, willst du vielleicht ein kleines Sorgen-Ranking machen oder sowas? Also Rune, Tsitsipas, Auger-Aliassime, ja, vielleicht ist dir danach, das kurz nochmal einzuordnen.
Ja, ich fange mal mit den beiden an, wo ich einen Grand-Slam-Sieg fast schon abgeschrieben habe, weil auch wenn Felix Auger-Aliassime 24 ist, ich sehe da einfach null Entwicklung. Also wie ihn der 18-jährige Benzig da an die Wand teilspielte, das war einerseits von dem beeindruckend, aber aus Sicht von Auger-Aliassime auch eine brutale Offenbarung. Der gewinnt sicher oder wird sicher noch ein paar Indoor-Turniere gewinnen, da kann er gut spielen. Ein bisschen doof für ihn ist, dass sein restliches Jahr zu schwach ist, um sich für die ATP-Finals, weil die sind ja auch Indoor, qualifizieren zu können. Er wird wahrscheinlich auch mal beim Masters aufhorchen lassen, aber dass das einstige Wunderkind Grand Slams gewinnt, ich tue mich sehr schwer, das zu sehen. Bei Tsitsipas ist es einfach ja, fast nur noch Mitleid, weil der hat inzwischen so viele Narben eingesammelt. Ich weiß nicht, wie er die überwinden soll. Also kleiner Blick zurück, Olympia, er hatte das einzige Match, wo Djokovic in Paris eigentlich wirklich schlagbar wirkte, keinen guten Tag hatte, weil er sich einfach Sorgen um sein Knie machte und da war genau Tsitsipas der richtige Gegner für ihn, weil der kann das nicht nutzen. Also wie Tsitsipas diesen zweiten Satz nach 4-0 weggab und wirklich Djokovic, der mehr um sein Knie als um Tsitsipas sich kümmerte, das war sensationell. Also Er hatte ja, glaube ich, bei 5-3, 40-0 eigenen Aufschlag und hat das auch noch verspielt. Also, und solche Niederlagen, das ist die nächste große Narbe, die er da gesammelt hat. Und das macht es immer nur noch schwerer. Er hat jetzt von den letzten 5 Partien 4 verloren. Und ja, natürlich gibt es angenehmere erste Runden als Kokkinakis, aber sorry, ein Tsitsipas muss den weghauen. Nur wenn du halt weiter, das war auch da das Problem in dem Match, so schwach beim Return und bei der Rückhand bist und so limitiert, dann wird es einfach schwer. Mhm. Und er hatte sich ja jetzt von seinem Vater als Coach getrennt vor den US Open, wurde hier vom griechischen Davis Cup Kapitän betreut. Es könnte ein erster richtiger Schritt sein, aber in der Trennungsmeldung stand halt auch direkt, dass sein Vater weiter mit ihm mitreist. Insofern, ich bin da ehrlich noch skeptisch, ob sich groß was verändert und der neue Coach dann, oder ein neuer Coach, muss ja nicht er der Davis Cup Kapitän bleiben, aber dass der dann wirklich ungestört arbeiten kann oder es in ein paar Monaten wieder heißt, hey, ja, mein Vater ist wieder zurück als Coach. Ja. Und bei Holger Rune fast ein ähnliches Bild. Ich schreibe den mit 21 Jahren aber sicher noch nicht ab. Nur der Auftritt gegen Nakashima war schon brutal schwach. Also wenn ich in den dänischen Medien habe ich dann natürlich gelesen, okay, er hat gesagt, er hat Knieschmerzen. Das mag schon so gewesen sein, aber gefühlt ist es bei ihm ja auch so. Also er hat noch nie ein Match verloren, laut eigenen Aussagen, indem er unverletzt war. Boris Becker, der war ja nur kurz Runes Coach, hat aber sicher einen besseren Einblick da erhalten noch, hat sich bei Sport Deutschland ja auch dazu geäußert und gemeint, dass Runes Spielweise für die Gegner einfach nicht mehr überraschend ist. Ich würde sogar ergänzen, er hat aktuell nicht mal eine Spielweise mehr. Also ihm ist komplett die Spielidentität abhanden gekommen. Das hatte ich ja in Wimbledon auch schon mal kurz angemerkt, also er hatte gegen Djokovic immer enge Matches zuvor, 2 gewonnen, weil er wirklich, ich fände sogar mit ein paar Unterschieden, könnte der wirklich oder ist er ein kleines Spiegelbild von Djokovic, wenn er sich darauf einlässt. Der kann lange Ballwechsel mit dem problemlos gut mitgehen. Nur in Wimbledon hat er sich dann irgendwie als Surfboard gegen ihn versucht und er ist inzwischen komplett von seinem Spiel abhanden gekommen, was ihn so stark machte. Und Becker hat beiläufig ja auch noch fast was angefügt. Also ob die Mutter immer etwas auf dem Trainingsplatz zu suchen hat, weiß ich auch nicht. Also das ist sicher auch der extrem enge Kontakt zwischen ihr und Holger Rune. Das ist auch kleine Kopie zu Tsitsipas, das ist sicher auch zu hinterfragen. Und es hieß ja auch da, sie zieht sich zurück, sehe ich aber aktuell noch wenig davon. Und wir müssen halt wirklich überlegen, ob wir Rune bei den Favoriten jetzt irgendwie noch überhaupt noch im Hinterkopf haben sollen, weil er hat jetzt von den letzten 18 Partien gegen Top-20-Spieler 15 verloren. Das ist schon krass und für mich gehört er gerade auch nicht in die Top 20. Trotzdem noch zu früh, um ihn abzuschreiben, aber er muss jetzt schauen, dass er bald die Kurve kriegt.
Wie er das wohl sieht, wenn die Mutter da immer mit auf dem Tennisplatz steht, ne? Da kommen doch direkt so Gedanken mit rein, so wie, Mama, jetzt geh doch mal weg, lass mich doch mal hier trainieren irgendwie. Aber vielleicht ist es bei denen auch anders, man weiß es nicht. Lass uns noch auf die Deutschen schauen. Bei den Herren ist das Ganze ja ziemlich ernüchternd. Nur Alexander Zverev steht in Runde Nummer 2. Ich kann es kurz noch mal mit reingeben, wie die anderen Matches gelaufen sind. Also Matera, klar, als Lucky Loser verloren gegen Zverev. Altmaier eigentlich einen guten ersten Satz gespielt gegen Navone, verliert das dann in 4 Sätzen. Dominik Köpfer verliert gegen Schewtschenko auch in 4 Sätzen. Jan-Lennard Struff gegen Laszlo Djere, da kann ich ein bisschen mehr zu sagen. Das Match habe ich kommentiert bis 5 Uhr morgens. Also das war auch so eine Achterbahnfahrt. Da wird, glaube ich, Struffi nicht ganz zufrieden mit sein, denn, ach, weiß ich nicht, da gab es viele Möglichkeiten. Er hat wahnsinnig viele Doppelfehler serviert. Es war dann nach hinten raus ein richtiges Break-Festival. Plötzlich hat gar keiner von beiden überhaupt noch den Aufschlag durchbringen können. Und also es waren auf jeden Fall Möglichkeiten da, das Match an sich zu reißen. Und wir wissen ja auch um seine immer positive Einstellung, um seinen Kampfgeist und so weiter. Aber ich glaube, da wird er nicht mit zufrieden sein. Da war mehr drin und ich hätte ihn auch sehr gerne in der zweiten Runde gegen Djokovic gesehen. Das wäre natürlich ein großer Court gewesen und hätte vielleicht Djokovic auch für das ein oder andere Problem gestellt. Aber dazu kommt es jetzt leider nicht. Und zwar nicht aus Deutschland, aber deutschsprachig, Dominic Thiem hat sich verabschiedet. Vielleicht willst du dazu kurz noch was sagen. Letztes Grand Slam-Spiel von ihm gegen Ben Shelton hat er in 3 Sätzen verloren, hat dann noch ein paar Worte gesagt. Wie hast du das gesehen?
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, wir haben ihn ja schon bei den French Open gewürdigt, da würde ich mich auch heute kürzer halten, weil es zum Match halt nicht viel zu sagen gibt. Er war chancenlos gegen Shelton insgesamt und ich habe ja schon gesagt, ich sage kein Profi, wann er aufhören soll, aber wenn Thiem sagt, die Probleme am Handgelenk verschwinden nie so ganz und man das Niveau gesehen hat, was er aktuell noch spielen kann, dann trifft er, glaube ich, schon eine gute Entscheidung, in Wien einen Schlussstrich zu ziehen. Ist wirklich schade, wie die letzten Jahre nach dem US Open Triumph für ihn gelaufen sind. Aber auch hier, wenn irgendjemand Zweifel hat an Thiems Klasse oder so, was er mal spielen konnte, einfach alte Matches anschauen. Thiem war, als Murray mit seinen Verletzungen weggefallen ist, wirklich der Einzige, der die Big Three regelmäßig nicht nur ärgern, sondern auch schlagen konnte. Er war wirklich herausragend gut und klar, schade für Zverev, dass er da in dem einen Grand Slam-Finale ihn besiegt hat, aber der hat ja noch ein bisschen Zeit. Es wäre auch verdammt schade gewesen, wenn Thiem seine Karriere ohne einen Grand Slam-Sieg beenden hätte müssen. Wäre ja auch ein Teil nur gewesen, weil es auf Sand Rafael Nadal gibt, weil er war wirklich da in seinen besten Zeiten Thiem der zweitbeste Sandplatzspieler, ohne Frage. Er war der Sandprinz, aber ich fand fast noch beeindruckender, wie er sich auf Hartplatz auch zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt hatte. Insofern passt es auch, dass er dort dann den Titel geholt hat. Und klar, schade ohne Zuschauer, das hat er jetzt ja auch nochmal erwähnt, aber schön, dass er jetzt zumindest nochmal seinen Abschied im Arthur Ashe nach dem Match gegen Shelton bekam. Und da will ich auch nicht unerwähnt lassen, weil man es ihm vielleicht nicht unbedingt zutraut. Da fand ich es auch großartig, wie Shelton sich verhalten hat und wirklich da gar keinen Applaus für sich wollte, sondern wirklich die Aufmerksamkeit sofort auf Thiem gelenkt hat. Und zu den Deutschen ganz kurz noch. Also Marta haben wir schon erwähnt, guter Auftritt gegen Zverev, dann haben die Kräfte ja ein wenig nachgelassen. Altmaier hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Das war das Duell der Sandplatzliebhaber mit Navone. Der hat ja bisher noch gar keinen Stich außerhalb von Sandmacht gemacht. Also der hat ja wirklich keinen aus den Top 100 oder so geschlagen bisher. Und deswegen, sie haben dann auch irgendwie ja, ein Sandplatz-Tennis-Match draus gemacht. Nur Altmaier hat nach starkem Beginn da wirklich den Faden völlig verloren, viel zu viele Fehler gemacht und ja, da läuft es gerade seit einigen Wochen nicht mehr. Also der ist wahrscheinlich froh, wenn es irgendwann nächstes Jahr wieder auf Sand geht. Köpfe habe ich nicht viel gesehen gegen Schewtschenko, deswegen kann ich dazu leider wenig sagen. Aber wenn wir schon bei den Deutschen sind, würde ich doch direkt sagen, dass wir da die Überleitung zu den Damen jetzt mal machen. Und da kannst du ja gerne mit Tamara Korpatsch anfangen, denn die hast du ja kommentiert.
Ganz genau, der Switch rüber zu den Damen. Ja, Korpatsch, ich glaube, wird auch nicht zufrieden sein. Verliert in 3 Sätzen gegen Uchiyama aus Japan, hat den ersten gewonnen, verliert dann 3-6 und 4-6. Und das war auch so ein Spiel, wo man dann so dachte, Mensch, das wird sie jetzt auf jeden Fall nerven oder das. Und da gibt es Möglichkeiten. Und hat es ja dann so ein bisschen unter dem Radar in den letzten Jahren auch immer wieder geschafft, sich da in die erste oder zweite Runde und so zu spielen. Hätte sicherlich gerne auch eine zweite Runde hier mitgenommen, aber ja, nach hinten raus vielleicht etwas enttäuschend diesen dritten Satz verloren, wobei sich Uchiyama da auch auf jeden Fall gesteigert hat. Die war am Anfang noch nicht so richtig auf dem Court und hat dann klar besser performt. Und ich würde vorschlagen, dann machen wir das Ganze hier gleich mal rund und sprechen auch noch über die anderen deutschen Damen. Eva Liss, das ist ja nicht lange her, das war ja erst letzte Nacht, in 3 Sätzen gegen Buskova verloren, hat sich ja wieder durch die Qualifikation durchgespielt. Wenn ich ihren Instagram-Post in der Story sehe, schon auch enttäuscht, dass sie es nicht geschafft hat, diesen Kampf zu gewinnen über 3 Sätze. Laura Siegemund gegen eine Qualifikantin Maya Joint in 2 Sätzen sogar verloren. Tatjana Maria gewinnt gegen Sierra, trifft jetzt in der kommenden Night Session auf Coco Gauff. Das darf ich kommentieren auf Sportdeutschland TV. Bin ich mal gespannt, ob da was geht oder nicht. Vermutlich schwer gegen Gauff auf einem großen Court, auf dem größten, den es gibt. Aber Jule Niemeyer gewinnt gegen Jastremska in einem durchaus merkwürdigen Spiel mit vielen Unforced Errors, so wie ich das mitbekommen habe. Das habe ich nicht gesehen, weil ich parallel was anderes kommentiert habe. Ja, das mal kurz zu den deutschen Damen.
Ja, ich sage auch kurz was noch. Ich habe ein bisschen was nämlich sehen können von einigen Matches. Jetzt, also Siegemund gegen die erst 18-jährige Maya Joint lag ja schon 0-5 im zweiten Satz zurück und dann ist die junge Australierin doch nervös geworden und wenn wir eines von Siegemund wissen, ist natürlich, dass die zu keinem Zeitpunkt aufgibt. Deswegen kam es sogar noch zum 5-5. dann hat sich Joint doch wieder gefunden und ja, am Ende schon verdientermaßen durchgesetzt. Ich werde auf die auch ein bisschen achten. Also ich fand ihr Spiel interessant und hat auch eine spannende Geschichte. Deutsche Mutter, australischer Vater, spielt jetzt College in den USA. Also ein Kollege hat auch was für Sport1.de aufgeschrieben zu der. Klar kann es jetzt passieren, dass Kiesti heute Nacht da in 60 Minuten vom Court schießt, weil dieses Tempo hat sie mit Sicherheit noch nicht gesehen. Aber ich finde das einen Namen, den man mal im Hinterkopf behalten kann. Genau, zu den deutschen Damen noch. Lys hast du erwähnt, sehr bitter. Das habe ich mir im Real Life ein bisschen angeguckt. Also ist ein bisschen fast bei ihr schon wie immer. Echt gute Quali-Matches. Und dann im Hauptfeld erstmal anfangs sehr nervös und fehleranfällig. Also da musste Buskova nicht viel machen. Da hat Lys im ersten Satz wirklich komplett alle Fehler produziert. Im zweiten Satz hat sich das Blatt dann komplett gedreht. Lys druckvoller, hat die Punkte aber jetzt besser aufgebaut. Nicht mehr so überstürzt auf die Winner gegangen. Und hat dann wirklich auch den zweiten Satz 6-1 gewonnen. Hat dann auch im dritten Satz stark begonnen. Hatte zwischendurch 8 Spiele in Folge geholt. War mit Doppelbreak vorne und hat dann echt wieder, plötzlich ist der Faden wieder gerissen und sie hat Buskova zurück ins Spiel geholt, hatte sogar nochmal einen Breakball zum 5-2, den sie leider nicht nutzen konnte und dann am Ende mit 2 Doppelfehler abgegeben, das Match. Das war schon sehr bitter und schade, weil ich gucke ihr echt gern zu. Klar hat sie noch 2 Schwächen, also neben Aufschlag ist das so ein bisschen die Nerven, an denen sie jetzt immer wieder gescheitert ist, aber ich hoffe dann, dass das mit dem zunehmenden Alter besser wird. Maria habe ich jetzt nur 10 Minuten gesehen, weil das hat gereicht, um zu sehen, dass sie da ihre Gegnerin ja locker im Griff hat. Und gegen Goff, ich fürchte Ähnliches wie du. Ich glaube nicht, dass der Slice da reicht, um Goff, die sich so gut bewegt, da irgendwie total aus dem Konzept zu bringen. Aber egal, also Night Session, Arthur Ashe, nichts zu verlieren. Ich glaube, da kann sie befreit aufspielen und Niemeyer Match, ja, also großes Lob für den Kampfgeist von Niemeyer, stark, auch wie sie sich da nicht aus der Ruhe bringen hat lassen, als sie dann irgendwie ja schon im zweiten zum Matchgewinn aufgeschlagen hat, dann wirklich Doppelfehler an Doppelfehler reihte und den doch noch verlor, immer weitergemacht, auch im dritten Satz, als sie 4-1 verspielte. Mental wirklich gut, zum Niveau des Matches, du hast schon angedeutet, besser nicht viel zu sagen, ist natürlich ein Podcast, nur ich gebe normal auch nicht auf die reinen Zahlen viel, aber da ich es gesehen habe, kann ich in dem Fall schon sagen, dass die Hagenauer das ausgedrückt haben, wie das Match auch ausgesehen hat. Also Jastremska 33 Winner, 77 Unforced Errors, Niemeyer 25 Winner, 81 Unforced Errors, also zusammen 158 leichte Fehler. 158, das war schon ein bisschen viel, aber gewonnen ist gewonnen und von ihrem Potenzial ist sie für mich jetzt sogar in Runde 2 gegen Uchijima leichte Favoritin. Es wird natürlich ein völlig anderes Match, weil Jastremska hat halt auf alles drauf gedroschen, was sich bewegt hat und Niemeyer hat sich dann auch ein bisschen angepasst, deswegen wurde das halt einfach sehr wild.
Ja, aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass da vielleicht was geht in der zweiten Runde. Mal schauen. So, und ich würde vorschlagen, wir müssen uns jetzt nochmal um die Big Four bei den Damen kümmern. Gemeint sind natürlich Świątek, Sabalenka, Rybakina und Goff. Vielleicht da nochmal so eine kleine Einordnung von dir und dann gehen wir da auch dann gleich ins Power Ranking.
Ja, also bis auf bei Sabalenka habe ich bei den anderen drei schon größere Fragezeichen. Sabalenka hat in Cincinnati überragend gespielt, so kann sie auf Hartplatz auch kaum eine schlagen, aber man muss natürlich dazu sagen, dass der Court in Cincy extrem schnell war, das kam ihr entgegen. In New York ist er sicher auch schneller als in Indian Wells oder so, aber jetzt eben nicht ganz so extrem schnell auf den Hauptcourts. Trotzdem gut reingestartet, hat auch einen guten Draw, klar, Keys kann tricky werden, aber die hat nach der Wimbledon-Verletzung immer noch so einen fetten Verband am Oberschenkel, daher mal abwarten. Goff ist ja in ihrer Hälfte von Sabalenka, die hat seit Monaten eigentlich kein gutes Tennis gespielt und sich lange noch mit irgendwie mentaler Stärke und ihrer Athletik so ein bisschen durchgewurschtelt oft. Zuletzt hat das aber nicht mal das mehr funktioniert. Deswegen war da schon ein großes Fragezeichen vor ihrem Heimturnier, wo sie auch Titelverteidigerin ist. Kann auch mal lähmen, wenn man den Druck spürt, jetzt 2000 Punkte verteidigen zu müssen oder eben beflügeln, wenn man auf dem Court des größten Triumphs zurückkehrt. Bei ihr schien es auf jeden Fall zweites zu sein. Weil das beste Match, was sie seit langem gespielt hat, war ihr Erstrundenmatch gegen Krajewa. Klar, immer noch ein paar Doppelfehler zu viel, aber 10 Asse und wirklich überzeugend aufgespielt hat. Krajewa war auch angenehm, die hat den Ball im Spiel gehalten und Goffs Vorhand keine Probleme bereitet. Trotzdem war das ein guter Auftakt für Goff. Ich glaube nur, dass wir eher dann Runde 3, falls es gegen Svitolina geht, oder Runde 4 gegen Navarro, die sie ja in Wimbledon verloren hat, dass wir dann eher sehen, wo Goff wirklich steht. Rybakina hatte kurz vor den US Open ja für Aufsehen gesorgt, weil sie sich nach 5 gemeinsamen Jahren von ihrem Coach Stefano Vukoc getrennt hat. Der war auch nicht unumstritten im Umgang miteinander. Das wirkte manchmal ein bisschen, ja, nicht so harmonisch, aber es schien zu funktionieren. Dafür ist der Abschiedspost jetzt doch sehr kühl ausgefallen. Auch auf der PK war Rybakina da sehr kurz angebunden. Andererseits ist es ja auch ein bisschen ihre Art. Auftritt in der ersten Runde war aber im ersten Satz sehr souverän, im zweiten dann aber auch gar nicht mehr. Viel zu viele Fehler, konnte sich in Tiebreak retten. Dann hat sie wieder überragend gespielt. Also es ist so ein bisschen schwankend. Ich habe da noch so meine Zweifel. Swiateks Auftakt war ähnlich dominant gestartet. Dann ist ihr Spiel komplett eingebrochen fast. Radziwanowa hat anfangs Nervosität abgelegt, hat mehr Bälle zurückgebracht. Und Swiatek wurde immer fehleranfälliger. Hat es dann im zweiten Satz auch nicht ausservieren können. Lag dann sogar 3-6 im Tiebreak zurück. Also 3 Satzbälle für ihre Gegnerin, die aber dann Nerven gezeigt hat, und so hat Swiatek dann doch noch gedreht. Also ist nochmal alles gut gegangen, aber sie wirkte schon in den Matchen ungewöhnlich angespannt, fand ich, weil ich dachte jetzt eigentlich, dass ihr das hilft, dass sie jetzt einmal nicht die Top-Favoritin bei einem Grand Slam ist, sondern Sabalenka. Aber wirkte nicht so, war teils sehr aggressiv unterwegs auf dem Platz, was bei ihr halt oft zu schnellen Fehlern führen kann. Trotzdem, sie hat einen guten Draw erwischt, daher glaube ich, dass sie sich in den Draw reinspielen kann.
So, und jetzt bin ich gespannt, wie du diese 4 für dich im Power-Ranking einordnest und wer deine 5. Spielerin ist.
Ja, 5 war tatsächlich eben die große Frage. Vor ein paar Tagen hätte ich noch Pegula genommen. Die hat ja auch Toronto gewonnen. Aber ich traue der bei Grand Slams weiterhin kein Finale zu. Und ich wollte schon, ich bin da ja mal ein bisschen so bei diesem Power-Ranking, ich nenne nur Spielerinnen, wo ich denke, rein theoretisch könnten die vielleicht das Finale erreichen. Und mich hat schon beeindruckt, wie die jetzt folgende Spielerin, die ich gleich nennen werde, ihr Match gedreht hat und eine wirklich richtig schwere Erstrundenaufgabe noch gelöst hat. Deswegen nehme ich an 5 die Goldmedaillengewinnerin Qin Wensheng. Sie hat sich gegen Anisimova echt reingekämpft und dann ab Mitte des zweiten Satzes extrem gut serviert. Also die sollte man auf dem Zettel haben. An 4, auch wenn ich schon leichte Zweifel an ihr äußerte, dann trotzdem Rybakina. Ihr Draw ist einfach zu gut diesmal. In dem Achtel unter ihr gibt es zwar schon einige interessante Namen, die auch in dem Viertelfinale Probleme bereiten könnte, aber bis dahin kann sie sich meiner Meinung nach fast nur selbst schlagen. 3, das ist eng. Also bei der jeweiligen Leistung in Runde 1 sollte ich wahrscheinlich switchen, aber ein gutes Match von Goff ist mir noch zu wenig, um das bereits jetzt zu tun. Daher ordne ich sie erstmal auf 3 ein. Die ist gefährlich und gerade mit den Fans im Rücken, das haben wir ja vergangenes Jahr gesehen, die sind dann auch bereit, dann an die Grenzen der Sportlichkeit zu gehen, um es mal nett zu formulieren. Wenn die ihr auch noch helfen, ihr ist alles zuzutrauen. Also ein Titel wäre jetzt für mich keine Sensation. Und dann 2, dann Swiatek, wie erwähnt, wirkte für mich noch nicht hundertprozentig gefestigt. Abseits von dem Paris, in dem Jahr auch eher enttäuschend in dem Grand Slam, wenn wir uns auf die Grand Slams beziehen. Aber ihr Draw ist halt recht gut. Also da hat sie schon deutlich schwerer in dem Jahr gehabt. Und sie hat auch die US Open schon mal gewonnen. Deswegen sie an 2 und an 1. Sabalenka wirkt extrem souverän. Guter Draw auch. Hätte vergangenes Jahr für mich schon gewinnen müssen. Da war sie im Finale lange die bessere Spielerin, hat sich dann ein bisschen rausbringen lassen. Klar wäre es interessant jetzt, ob sie das in dem Jahr wieder in einer Neuauflage im Halbfinale mit Goff, ob sie das mit dem Publikum besser handeln kann. Und sie kennen immer noch ihren kleinen Halbfinalfluch, aber Stand jetzt ist sie für mich die Top-Favoritin. Und dein Power-Ranking?
Ja, das präsentiere ich dir jetzt. Ich muss natürlich zu den Spielerinnen, die ich auch damit drin habe, vielleicht nicht mehr ganz so viel Einordnung mit dazugeben, weil das hast du ja schon gemacht. Aber ich nenne dir meine 5. Auf Position 5 habe ich Rybakina und ich sage erstmal noch nicht warum. So. Auf 4 habe ich Swiatek. Also da, ich habe da auch hier und da noch so meine Zweifel. Ich gehe erstmal weiter durch.
Ich glaube, dass du auf 5 Rybakina hast, weil Osaka noch kommt, aber mal schauen.
Ja, kein schlechter Gedanke. Auf 3 habe ich Coco Gauff, weil ich glaube, sie würde ein eventuelles Halbfinale gegen Sabalenka verlieren. Auf 2 habe ich tatsächlich, also guter Gedanke von dir, Naomi Osaka. Das ist natürlich jetzt ein mutiger Tipp, diese Runde gegen Ostapenko, die ich kommentiert habe, die hat mich beeindruckt. Du hast mir dann während des Matches aber auch schon geschrieben, kann auch gut was dran sein, dass ihr dieses schnelle Spiel von Ostapenko, also wenn sie viel Tempo bekommt, dann grundsätzlich auch gut liegt und das Tempo dann eben immer mitnehmen kann. Trifft jetzt auf Muchova, ist ein ganz anderes Spiel, müssen wir dann mal schauen, aber könnte dann in diesem Viertelfinale möglicherweise auf Rybakina treffen. Wollen wir mal sehen. Vielleicht Halbfinale, Świątek, Finale könnte dann Sabalenka sein. Das würde sie dann meiner Meinung nach verlieren. Und deswegen habe ich auf 1 Sabalenka. Ja, das habe ich mir mal alles aufgeschrieben. Auch deine Sachen können wir irgendwie am Ende nochmal drüber sprechen oder irgendwann später. Ist immer ganz interessant. Bevor wir zum Ende kommen, denn wir sind ja jetzt schon relativ lange drauf, vielleicht noch die Frage an dich. Gibt es aus deiner Sicht noch jemanden, auf den man sonst achten sollte aus dem Damenfeld? Bei mir ist es nämlich dann in Anführungsstrichen leider immer so, ich gehe dann auf die Sessions zu und habe natürlich meine Matches, die ich kommentiere. Ich muss das intensiv vorbereiten und während ich dann irgendwo drauf bin, kann ich natürlich parallel dann immer nicht so viel andere Sachen noch schauen, sondern es eher so ein bisschen fokussiert. Wen hast du noch im Damenfeld, auf den man schauen sollte?
Ja, also gut, Pegula mit dem Auge sollte man schon im Blick behalten, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie da ihren Viertelfinalfluch brechen kann. Ich würde schon auch, also Osaka hat mich auch sehr beeindruckt. Also ich dachte mir, dass du drauf gehst, weil du das ja auch kommentiert hast und gesehen hast, wie gut die gespielt hat.
Ja,
Und ich habe auch große Teile zumindest gesehen, wie du erwähnt hast, was ich dir geschrieben habe. Ich glaube schon, dass ihr das Spiel gelegen hat, weil sie einfach Tempo bekam und keine Zeit zum Nachdenken hatte. Aber sie hat auch keinen einzigen Unforced Error im ersten Satz gemacht. Das ist super und auch sensationell serviert, wirklich. Und wenn sie das so auf diese Art und Weise tut, das hat mich einfach an frühere Jahre erinnert, dann wird es für alle schwer gegen sie, überhaupt keine Frage. Aber jetzt erstmal spannende zweite Runde gegen Muchova. Das wird ein bisschen anderes Spiel als gegen Ostapenko, würde ich behaupten. Die hat in Runde 1 schon wieder für den Schlag des Turniers gesorgt. Ich glaube trotzdem, dass Muchova nach all den Verletzungen in dem Jahr nicht ganz so weit ist wie im Vorjahr. Da war sie, glaube ich, im Halbfinale sogar. Nur unterschätzen darf man Muchova nicht und ich freue mich wirklich auf dieses Match. Wir sollten auch nicht den Fehler machen, Paolini außer Acht zu lassen. Ja. Die hat es uns jetzt zweimal bewiesen bei Grand Slams, hat jetzt zum dritten Mal in Folge ein Duell mit Andreescu, ein hochklassiges Duell, knapp für sich entschieden. Also den Fehler mache ich nicht nochmal irgendwie, im Halbfinale plötzlich überrascht zu sein, wo kommt die denn her? Und ein kleines Auge habe ich immer noch auf Andreeva. Klar, ist auch in meinem Draft-Team, hat aber zuletzt auch den Surf, also den auch verbessert. Starkes Match gegen Świątek in Cincinnati gespielt, knapp verloren. Und Wimbledon-Siegerin Krejcikova ganz vergessen will ich jetzt auch nicht, weil wir haben gesehen, wenn die bei dem Turnier mal ankommt, dann sollte man besser genauer schauen, was bei der los ist. Und noch Paula Badosa ganz kurz genannt, weil ich fand es einfach erfreulich, deren Formanstieg zu sehen. Zwischendurch war ja sogar mit dem Rücken fraglich, ob sie ihre Karriere fortsetzen kann. Und da finde ich es jetzt einfach echt noch, um mit was Schönem abzuschließen, zu sehen, wie die jetzt wieder viel besseres Tennis spielt und eher wieder an frühere Zeiten erinnert.
Okay, dann sind wir also am Ende angekommen von Folge Nummer 1. Wir hören, sprechen uns dann nächste Woche wieder. Dann sind wir schon ein bisschen schlauer, was das ganze Draw oder was die Draws angeht bei den US Open 2024. Danke fürs Dabeisein und nochmal auch der Hinweis natürlich an dieser Stelle. Wir freuen uns da, wenn ihr unseren Podcast bewertet, mal so ein paar Sterne dalassen in der Bewertung. Das hilft auf jeden Fall. Könnt uns gerne natürlich auch Nachrichten schreiben. Das ist auch immer ganz spannend, wenn das mal passiert. Findet ihr alles in den Shownotes. Und ansonsten, Stefan, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Bis dann.